guten Morgen auch von mir.
Dankeschön für alle Vorbereitungen.
Ein bisschen trockenen Hals. Gut. Wir möchten heute einen Text lesen aus dem Matthäus-Evangelium, einen bekannten Text. Bekannte Begebenheit aus Matthäus 14. Matthäus 14, ab Vers 22 bis 33. Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er auf den Berg für sich allein, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See ging. Als aber die Jünger ihn auf dem See gehen sahen, wurden sie bestürzt, und sprachen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Soweit mal der Text. Ja, wir möchten heute uns eigentlich vier Punkte anschauen. Zuerst mal eben, weil es so ein bekannter Text ist, können wir ein bisschen Detektivarbeit machen und ein bisschen uns die Hintergründe anschauen, um da noch ein paar mehr Details herauszuarbeiten, die man vielleicht sonst auf den ersten Blick nicht sieht. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber interessant. Zweitens kommt dann der wichtigere Teil, nämlich das Offensichtliche. Was erleben die Jünger und was hat uns das zu sagen? Drittens schauen wir uns dann noch an, was Petrus im Besonderen erlebt und was uns das zu sagen hat. Und viertens, schließlich können wir noch darüber nachdenken, inwieweit man auch hier eine prophetische Bedeutung darin sehen kann. Also diese vier Punkte. Fangen wir mit dem ersten an. Ein bisschen Detektivarbeit. Darf mal ein bisschen nachforschen, was so wohl die Hintergründe sind, und dazu müssen wir dann eben einfach vergleichen, was alle vier Evangelien sagen. Es fängt ja hier an, was wir gelesen haben, dass es heißt, sogleich nötigte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen. Also er nötigte sie, er hat sie wirklich da reinschieben müssen in das Boot, dass sie endlich fahren. Sie wollten irgendwie nicht. Sie haben sich irgendwie gesträubt, hatten jetzt keine Lust oder was auch immer oder Angst, in das Boot zu steigen. Und er drängt sie dahin. Dann kann man fragen, warum? Und dann sagt er zu ihnen, sie sollten an das jenseitige Ufer fahren. Und dann kann man fragen, was ist das jenseitige Ufer? Also wo sind sie weggefahren und wo wollten sie hin? Wo sind sie dann schließlich gelandet? Ja. Das sind so die Fragen, die man sich da stellen kann. Also erstmal der Hintergrund, was war vorher passiert? Vorher fand diese sogenannte Speisung der 5000 statt. Also 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Also mindestens 15.000 oder 20.000 Leute waren da. Die der Herr Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen satt gemacht hat. Ein ganz großes Wunder, das ihn eindeutig auswies als den Messias, weil in dem Psalmen entsprechend das angekündigt war. Und also eine ganz große Sache. Und eine Reaktion darauf, dieser Menschenmengen, war, das liest man im Johannesevangelium, weil alle 4 Evangelien berichten übrigens von dieser Speisung der 5000. Und im Johannesevangelium liest man Folgendes, Kapitel 6. Als die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, also diese Speisung, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Kapitel 6, Vers 14. Der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich zurück auf einen Berg für sich allein. Und die Jünger stiegen in das Schiff. Aha. Also die Menschen wollten ihn zum König machen, aber die Zeit dazu war ja noch nicht da. Waren nicht die Jünger auch anfällig für diesen Gedanken? Sie haben bestimmt gedacht, das ist eine gute Gelegenheit. So viele Leute wollen ihn jetzt zum König machen. Jetzt ist es endlich soweit. Er richtet das Reich auf und wir sitzen zur Rechten und zur Linken und so weiter. Und sie waren gerade erst von ihrer ersten Missionsreise zurückgekommen. Die Jünger, wo der Herr sie ausgesandt hatte, hatten großen Erfolg, waren ganz begeistert. Und jetzt das, war das nicht die Gelegenheit? Und das mag ein Grund gewesen sein, warum der Herr die Jünger dann doch ein bisschen fortschieben musste. Nein, es ist eben jetzt noch nicht so weit, dass ich das Reich aufrichten werde. Und er wollte die Volksmengen entlassen. Ja, das hat er dann auch gemacht. Also das mag ein Grund sein, warum der Herr die Jünger genötigt hat, in das Boot zu steigen. Ein anderer Grund mag eben sein, dass sie vielleicht, also zum Teil erfahrene Fischer, doch ahnen konnten, dass da jetzt ein Sturm heraufzog. Es ist zwar der See Genezareth dafür bekannt, dass da sehr plötzliche Fallwinde auftreten können, die man quasi nicht voraussehen kann. Das heißt, von jetzt auf nachher Stürme losbrechen, das ist schon so. Und trotzdem, wenn wir uns jetzt gleich anschauen, von wo nach wo sie fahren sollten, dann wird klar, das ist so eine kurze Strecke eigentlich. Ja, dass es wirklich schon sein könnte, dass sie was geahnt haben als erfahrene Fischer, dass sie dachten, ja, ob das mal gut geht und nicht so richtig wollten. Und er sagt, doch, ihr fahrt jetzt, ihr geht jetzt auf das Schiff. Denn, schauen wir uns an, von wo nach wo sind sie gefahren? Also wo sind sie weggefahren und wo sollten sie hin? Weggefahren sind sie ja da, wo die Speisung der 5000 stattfand. Und das wird ja in allen 4 Evangelien berichtet. Und das müssen wir jetzt mal ein bisschen, ich habe eine Tabelle gemacht, habt ihr schon gesehen? Ein bisschen übersichtlicher zu haben. Ja. Oder hier?
Geht auch.
Achso, Entschuldigung. Okay. Und dann sieht man relativ schnell, ich wollte es nicht lange dabei aufhalten, jetzt, wie das war. Als Abfahrt, Speisung der 5000. Markus und Matthäus sagen da nicht viel dazu, außer dass es ein öder Ort war. Aber Lukas berichtet, dass es nahe bei Bethsaida war. Also im Norden. Und Johannes sagt auch nicht viel, außer in der Nähe des Sees. Dann sollten sie an das jenseitige Ufer fahren, Reiseziel. Das jenseitige Ufer, das klingt ja erstmal wie quer über den See. So stellt man sich das erstmal vor. So war es aber nicht. Sondern sie sollten fahren, Markus, nach Bethsaida. Also von bei Bethsaida nach Bethsaida. Johannes ist nicht so ganz klar, ob er meint nach Kapernaum, was in der Nähe von Bethsaida liegt. Oder ob er mit Kapernaum nur meint, dass sie da tatsächlich angekommen sind. Denn angekommen sind sie bei Kapernaum, beziehungsweise in Genezareth. Und Genezareth könnte aber auch meinen, die Landschaft Genezareth. Und die erstreckt sich dann wohl bis oben hin nach Kapernaum. Schauen wir uns das auf der Karte kurz an. Der rote Pfeil da oben, ne? Ist ein Pointer?
Ja.
Ach, nicht bloß wo. Egal. Der rote Pfeil da oben zeigt so ungefähr, wie sie fahren sollten. Es war ja übrigens auch schon abends 6 Uhr, es wurde schnell dunkel. Also ich glaube nicht, dass sie noch eine große Reise machen sollten, sondern sie wollten einfach nur geschwind übersetzen. von dieser Gegend da, der öden Gegend bei Bethsaida, irgendwo nach der mehrstädtischen Gegend Bethsaida oder in die Richtung Kapernaum. Da sollten sie fahren, sind vielleicht 3 Kilometer oder so. Ja? Das war der Plan. Und dann tatsächlich kam dann der Sturm sehr schnell demnach und sie sind ein bisschen hin und her gewirbelt worden, aufs Wasser getrieben worden und kamen dann am Ende der Nacht erst bei Kapernaum an. In der Landschaft Genezareth, die zieht sich von Tiberias unten bis nach Kapernaum da oben. Wo der Ort liegt, weiß man nicht so genau. Deshalb ist es auch nicht eingezeichnet. Ja, also, da wird jetzt schon klar, dass sie, jetzt kann ich das ausmachen, brauchen wir jetzt nicht mehr. Okay, danke. Das ist so der Hintergrund, was da so passiert ist. Jetzt aber zu dem Text und sehen, was offensichtlich hier vor uns steht. Damit auch zu den wichtigeren Themen. Es ist tatsächlich ja so in der Bibel, die wichtigen Themen, die sind eigentlich immer offensichtlich und an der Oberfläche. Da muss man nicht lange forschen und suchen, um die zu finden. Das, was man da erforschen kann, wenn man da ein bisschen weiter sucht, das bestätigt dann nur diese, oder schmückt noch ein bisschen aus, diese offensichtliche Botschaft. Also jetzt zu diesem zweiten Punkt. Was erleben die Jünger und was hat uns das wohl zu sagen? Ist jetzt auch nichts Neues natürlich, aber sicher immer wieder gut, sich daran zu erinnern. Also die Jünger erleben, wie sie da ins Boot geschoben werden, mehr oder weniger, wie der Herr dann die Volksmengen selber entlässt und auf den Berg steigt, um für sich allein zu beten. Er will diese Ruhe haben, sucht die Stille und die Muße zum Gebet und betet dort auch tatsächlich die ganze Nacht. So was hat der Herr ja öfters gemacht. Von dort aus übrigens konnte er auch sehen, was auf dem See passiert. Er hat ja gesehen, dass da ein Sturm war. Aber er blieb auf dem Berg und hat gebetet. Die Jünger aber, haben wir gelesen, kamen schon sehr bald, offensichtlich ja wirklich sehr bald, in einen Sturm, der sie ziemlich herumgewirbelt hat und abgetrieben hat vom Ufer. Und sie hatten nicht mal die Chance, auch als erfahrene Bootsleute, irgendwie an Land zu kommen sicher, sondern wurden die ganze Nacht da herumgewirbelt. Die ganze Nacht, weil der Herr ja erst in der 4. Nachtwache zu ihnen kam, also im 4. Viertel der Nacht, im letzten Viertel der Nacht, morgens zwischen 3 und 6 Uhr irgendwie. Das heißt, sie haben, wenn sie abends um 6 weggefahren sind, ungefähr 10 Stunden lang mit Wind und Wellen gekämpft. Das heißt hier so einfach, sie litten Not von den Wellen, aber das heißt, sie hatten wirklich Seenot ungefähr 10 Stunden lang. Muss man sich mal so klar machen. Ja. Das heißt, sie waren 10 Stunden lang angespannt, voll konzentriert, voller Einsatz und es ging um Leben und Tod. Also sie mussten ja gucken, dass das Boot nicht kentert, dass sie nicht untergehen. Da mussten sie sich irgendwie abstimmen und gleichzeitig musste jeder auf sich aufpassen, dass er nicht müde, erschöpft, durchnässt, durchfroren, seekrank irgendwie von einer Welle über Bord gespült wird. Und sie mussten gucken, dass das Wasser ausgeschöpft wird, das da hineingeschlagen wurde in das Boot, dass sie nicht untergehen und so weiter und so weiter. Sie waren wirklich 10 Stunden lang am Kämpfen um Leben und Tod. Und dann, wie gesagt, im letzten Viertel der Nacht, man hat es in 4 Nachtwachen eingeteilt, sind sie wirklich mit ihren Nerven am Ende. Die Nerven liegen blank. Dann sehen sie plötzlich, da läuft ein Mensch auf dem Wasser. Vielleicht haben sie zuerst gedacht, sie können ihren Augen nicht mehr trauen. Drehen wir jetzt total durch oder was? Und dann sehen sie, doch, da läuft ein Mensch auf dem Wasser. Und dann kommen sie auf die Idee, es ist ein Gespenst. Und sie schreien vor Furcht. Also diese starken Männer da schreien wie am Spieß, aus Angst. Weil sie da vermeintlich ein Gespenst sehen. Ja. Das zeigt, wie fertig sie mit den Nerven waren. Wie wirklich hart diese Zeit war, die ganze Nacht auf dem See. Der Herr beruhigt sie natürlich dann sofort. Und er sagt gleich, seid guten Mutes, ich bin es doch. Ihr müsst keine Angst haben. Und das hat ja auch offensichtlich gewirkt. Sie haben diese Worte Gottes gehört. Und es hat eine Wirkung getan sofort. Das sieht man an Petrus, wie er dann sich gleich seine Gedanken macht und ganz anders drauf ist plötzlich. Und das ging ja sicher allen anderen genauso. Also das hat Wirkung gezeigt. Und sie haben sicher auch gehört, dass der Herr gesagt hat, ich bin's. Was ja erinnert daran, dass er der ist, der ich bin. Also der schon im Dornbusch damals zu Mose gesagt hat, ich bin der ich bin. Der ewig Seiende, der einfach immer da ist. Ja. Der alles kann, auf dem Wasser gehen kann natürlich, und einfach auch alles kann, und der jetzt da plötzlich erschienen ist und bei ihnen war. Das haben sie erkannt und es hat sie beruhigt, den Herrn hier bei sich zu wissen, so ganz in der Nähe. Obwohl der Sturm ja gar nicht aufgehört hat sofort. Das hat ja noch kurz gedauert, kam die Begebenheit mit Petrus, die ja noch eingeschoben wird, kommen wir gleich noch dazu. Und erst als der Herr das Boot steigt, dann legt sich der Sturm. Da sind sie auch gleich an Land. Aber jetzt kann man sich ja fragen, ja, warum kommt denn der Herr erst am Ende der Nacht zu Hilfe? Warum so spät? Warum lässt er die Jünger da hängen, scheinbar, bis sie wirklich fertig sind mit ihren Nerven? Ja. Und auf so eine Frage gibt es halt in der Regel keine so einfache Antwort. Ich weiß auch keine. Natürlich kann man ganz allgemein sagen, der Herr wollte vielleicht ihren Glauben erproben. Das stimmt schon. Er wollte, dass der Glaube sich bewährt, dass er sichtbar wird und so weiter. Und er wollte sicher auch, ganz allgemein gesprochen, dass sie auch durch diese Erlebnisse näher zu ihm gebracht werden. Und dass sie vielleicht so einen ganz tiefen Eindruck bekommen davon, wer er wirklich ist, weil das muss ich ihnen ja eingeprägt haben, als sie dann nach diesen vielleicht 10 Stunden Sturm dann plötzlich den Herrn da sehen. Das muss ich ja ganz tief eingeprägt haben. Das ist natürlich alles richtig. Und der Herr will immer, dass wir näher zu ihm gebracht werden. Dass wir ihn erkennen. Und wie doch die Jünger danach tatsächlich ja auch sagen, wahrhaftig, das kommt so ganz von innen heraus, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn, das haben sie dann so bezeugt. Das will er natürlich immer auch bei uns erreichen. Allerdings nicht nur durch schlimme Erlebnisse, Schwierigkeiten, auch durch das Gute. Also durch Gutes und Böses will er uns zu sich führen. Von daher ist es eine sehr pauschale Antwort. Aber ganz konkret zu sagen, in einer konkreten Situation, warum wartet der Herr so lange, weiß man oft nicht. Manchmal erfährt man es im Nachhinein, aber manchmal auch nicht. Nicht zu Lebzeiten jedenfalls. Er hat schon seine Gedanken, das dürfen wir festhalten. Und er macht es gut, das wissen wir. Aber wir wissen eben oft nicht so genau, warum, weshalb. Ich denke da gerade an eine Begebenheit, die ich gelesen habe von einem Bruder zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, ein Holländer. Der hatte bei sich zu Hause, als die Nazis kamen, da doch ein paar Juden versteckt. Irgendwo auf dem Dachboden oder in irgendeiner Kabine da. Das haben ja viele gemacht. Das hat er auch gemacht und das ging auch lange Zeit gut. Aber irgendwann ist es leider doch aufgeflogen, haben die Nazis doch entdeckt, was da abgeht. Ja, dann kamen sie alle Mann und er mit, auch ins KZ. Und da war natürlich von jetzt auf nachher der Sturm losgebrochen. Ja, und im KZ, da ging es ja nur noch um eines, überleben. Irgendwie überleben. Ja. Trotz viel zu wenig zu essen, viel zu kalt und viel zu dreckig und so weiter. Es ging nur darum, auf keinen Fall krank werden und irgendwie überleben. Das ging lange so. Das war nicht nur eine Nacht, das ging lange so. Und dann plötzlich, als er schon ziemlich fertig war mit den Nerven, wird er doch krank. Und dann hat er gedacht, er sieht ein Gespenst sozusagen. Hat er selber so beschrieben hinterher. Er dachte, er sieht ein Gespenst, warum werde ich jetzt noch krank? Ja? Dann bekommt er so ein Lazarett da, wo die Leute dahin siechten und irgendwann starben. Und er hat gedacht, warum jetzt das noch? So lange gekämpft, so lange durchgehalten und jetzt das. Völlig sinnlos. Scheinbar. Na, zum Glück war der Krieg dann vorbei und die Leute wurden befreit von den Alliierten und dann hatte er die Chance, doch auch im Nachhinein in die Unterlagen Einsicht zu bekommen des KZs. Und dann hat er im Nachhinein doch erfahren, warum es gut war. Dann hat er nämlich gesehen, dass die Leute gerade am Ende dann, als es zu Ende ging, alle abtransportiert wurden in Zügen zum Vergasen in ein anderes KZ. Und sein Name stand auch schon auf der Liste natürlich. Und als abtransportiert werden sollte, genau da wurde er krank. Und dann haben die Wächter Angst gehabt, sie stecken sich an, ne, und haben sie ihn halt wieder gestrichen und er wurde nicht abtransportiert. Das hat er im Nachhinein erfahren. Dann hat er gemerkt, das war kein Gespenst, das war der Herr, der seine guten Absichten hatte. Ja. Aber wie gesagt, manchmal erfährt man es im Nachhinein, warum kam es so, wie es kam. Manchmal erfährt man es auch nicht. Ja, das ist definitiv so. Aber der Herr hat seine guten Absichten und er will bei uns sein und will uns dafür die Augen öffnen. Das können wir hier lernen. Er sieht sowieso alles, er weiß alles. Er ist ja auf dem Berg sozusagen und überwacht alles, betet dort, gewisserweise auch für uns, kann man sagen. Er verwendet sich für uns und er will auch bei uns sein. Wir dürfen einfach vertrauen. So, das war der zweite Punkt. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Petrus im Besonderen. Die Begebenheit von Petrus wird jetzt hier noch so eingebettet, als besonderes Erlebnis. Und der Petrus, der hat einen sehr, der erfasst genau die Situation und ist jetzt immer der Erste, der spricht. Die anderen haben es wahrscheinlich ähnlich gedacht, aber er ist halt gleich wieder vorne weg. Er erfasst die Situation und er sagt, er drückt seinen Wunsch aus, ja Herr, wenn du es bist, dann lass mich doch zu dir kommen. Ich will näher zu dir kommen. Und jawohl, ich will durch diesen Sturm und auf den Wellen näher zu dir kommen. Das ist sein Wunsch. Und das sagt er auch, seine Bitte. Also er sagt gar nicht, jetzt im übertragenen Sinn so, ja Herr, wenn du es bist, super, dann sprich ein Wort und der Sturm ist vorbei. Dann mach ein Ende hier mit dem Sturm. Das hat es lang genug gedauert. Sagt er nicht, sondern sein Wunsch ist, mitten im Sturm und auf den Wellen näher zum Herrn zu kommen. Ganz bei ihm zu sein. Ja, das ist sein Wunsch und das ist ein sehr schöner Wunsch. Und das wird ihm ja auch gewährt. Er erlebt es ja dann auch, dass er wirklich mitten im Sturm auf den Wellen gehalten ist. Und zum Herrn kommt. Immer näher zu ihm. Das erlebt er so. Und solange sein Blick auf den Herrn gerichtet ist, erlebt er Wunder sozusagen am laufenden Band. Ja. Es ist, die Wellen sind noch da, die Nacht ist da, der Sturm ist da, der Wind bläst ihm immer noch um die Nase und das Wasser peitscht hoch an ihm, aber er ist gehalten, er weiß es. Und er erlebt Wunder auf Wunder. Ja, so darf es auch uns gehen. In dem Augenblick, wir kennen ja die Geschichte, wo er dann aber den Blick so vom Herrn abwendet, weil er auf die Wellen sieht, da, wie soll ich sagen, der wird er sozusagen hineingezogen in die Probleme. Ja, die ziehen ihn auf, er versinkt in den Problemen, die da sind. Das ist immer noch so eine Gefahr, auch bei uns, wenn wir nur auf die Probleme sehen, nur noch auf die Probleme sehen und den Herrn ein bisschen aus dem Auge verlieren, dann werden wir so hineingezogen und werden eins mit den Problemen und versinken sozusagen darin. Und das muss nicht sein, das soll nicht sein. Und der Herr ist auch sofort da. Er lässt uns nicht versinken in den Problemen. Er streckt sofort die Hand aus, dem Petrus entgegen und er kann sie direkt ergreifen und findet direkt wieder seinen Halt. Ja. Und dann geht er mit dem Herrn zusammen weiter seinen Weg. Und sie gehen zurück zum Boot. Ja. Ganz wunderbar. Und das ist sicher das eine, was wir hier von Petrus lernen können. Vielleicht noch ganz kurz, als sie dann so zurückgehen, da gibt der Herr dem Petrus noch so eine kleine Sache zum Nachdenken mit. Mit seiner Frage, Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Gute Frage. Er will direkt wohl keine Antwort, der Herr. Er will einfach nur was zum Nachdenken mit auf den Weg geben. Und Petrus hat sicher noch lange darüber nachgedacht und hat sich wahrscheinlich schon gefragt, stimmt eigentlich, warum? Warum habe ich diese Art von Kleinglauben gezeigt und meinen Blick vom Herrn abgewendet? Warum habe ich sozusagen gezweifelt? Ja, warum eigentlich? Ich habe vorher noch bekannt, Herr, wenn du es bist, dann ist alles möglich. Und ich habe noch gerade eben diese wunderbare Erfahrung gemacht, wie ich gehalten bin. Ja, ich habe es ja gerade erlebt. Warum jetzt plötzlich schaue ich doch nur noch auf die Probleme? Aber so sind wir halt. Ja, auf diese Warum-Frage kann man keine gescheite Antwort finden. Warum ist das so? So sind wir. Und da ist es ja auch wirklich gut, dass der Herr dann immer noch da ist und uns hilft auf unserem Weg. Weil ohne ihn könnten wir das nicht. Ja, das ist das eine, was wir von Petrus hier lernen können, zweifellos. Dann noch ein anderer Gedanke, ein zweiter Gedanke zu Petrus. Wenn wir es mal so allgemein uns anschauen, kann man sagen, der Petrus hat einen guten Wunsch. Einen sehr guten Wunsch. Er will auf dem Wasser zu Jesus kommen. Also allgemein gesprochen ein guter Wunsch. Und trotzdem läuft er nicht gleich los und sagt, ist das so eine gute Idee? Das ist sicher auch das, was der Herr will. Das war ja auch so. Dann laufe ich doch sofort los, steige aus dem Schiff und lauf los. Das macht er nicht. Sondern er sagt, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, zu dir zu kommen. Also er wartet auf einen Auftrag und sagt, ich habe zwar den guten Wunsch, ich habe den Eindruck, das ist richtig, aber Herr, ich brauche auch einen Auftrag von dir. Und dann erst kann ich wirklich losziehen. Ja? Das hat er ja dann auch gemacht. Und das ist schon auch eine ganz wichtige Sache. Es geht immer in der Reihenfolge. Also wenn man keine guten Wünsche hat, ist es unwahrscheinlich, dass der Herr einen entsprechend beauftragt zu irgendwas. Also man darf sich schon mal so gute Wünsche entwickeln, in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes und so weiter und im Gebet. Und trotzdem, auch wenn man dann den Eindruck hat, ja, das ist jetzt wirklich eine gute Sache, heißt das, deshalb noch nicht, dass ich auch sofort loslaufen kann, sondern wir brauchen auch diese Abhängigkeit vom Herrn und wir brauchen einen konkreten Auftrag von ihm. Ja? Als Petrus dann aber diesen Auftrag bekommt, der Herr sagt einfach nur ein Wort, komm, da ist Petrus überhaupt nicht lange am Fackeln, da läuft er sofort los. Da reicht ihm dieses eine Wort und er läuft. Das ist auch schön. Also diese beiden Sachen. Erstens, er wartet auf den Auftrag des Herrn und zweitens, wenn er dann da ist, zögert er nicht. Wenn wir das mal vergleichen, nochmal mit dem Mose, zu dem der Herr auch gesagt hat, ich bin, der ich bin. Da hatte der Mose hatte ja auch einen guten Wunsch gehabt. Der so in ihm gereift, er will nach seinen Brüdern sehen, die da in Ägypten versklavt werden. Und er will sie befreien aus der Sklaverei. Das war ein guter Wunsch. Und er war in Übereinstimmung mit Gott, wie sich später herausstellt. Aber er konnte da nicht warten, sondern er läuft sofort los, als er sieht, wie der Ägypter da seinen Bruder misshandelt. Er schlägt da den Ägypter. Denn jetzt ist die Gelegenheit, jetzt muss was gemacht werden. Und es war natürlich nichts. Ja, das ging in die Hose. Und er musste fliehen. Einfach, weil die Zeit noch nicht gekommen war. Erst 40 Jahre später. Dann bekommt er den Auftrag von Gott. Dann sagt Gott zu ihm, jetzt ist es soweit, geh, befreie mein Volk aus Ägypten. Aber dann hat Mose plötzlich ganz viele Ausreden. Und er zögert, ach, ich weiß auch nicht, ob ich der Richtige bin und so weiter und so weiter. Und Gott muss lange mit ihm reden, bis er ihn soweit hat. Also im Vergleich dazu ist das, was wir von Petrus hier lesen, ja wirklich sozusagen vorbildlich. Er wartet auf den Auftrag des Herrn und als dann ein Wort kommt, läuft er sofort los. Das ist sicher auch ein Punkt, den man hier von Petrus lernen kann. Dann als letztes noch, als vierten Punkt für heute, können wir mal überlegen, ob das Ganze auch vielleicht eine prophetische Bedeutung hat. Viele Texte in den Evangelien haben tatsächlich ja auch so einen prophetischen Hintergrund. Das ist nicht verwunderlich. Trotzdem muss man ja aufpassen, dass man nichts irgendwie hineininterpretiert, hineinfantasiert oder so. Aber hier scheint es ja doch ein bisschen auf der Hand zu liegen, wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was wir lehrmäßig wissen aus der Bibel. Das ist so ähnlich wie im Alten Testament. Man kann jetzt hier keine neue Lehre erfinden, sozusagen, nur weil das die Geschichte irgendwie so ist, wie sie ist, sondern es ist einfach nur ein Bild von dem, was die Briefe uns lehren. Wenn man das so betrachtet, könnte man das jetzt so verstehen. Der Herr ist bei seinem Volk, bei dieser Speisung der 5000, und er erweist sich als der Messias. Aber die Zeit ist noch nicht da, dass er sein Reich aufrichtet, sondern er geht erst auf den Berg, so wie der Herr dann in den Himmel zurückgekehrt ist. Über das Kreuz natürlich in den Himmel zurückgekehrt und dort jetzt ist und sich für uns verwendet. Und die ganze Nacht der Verwerfung des Herrn, in der wir leben, das wird ja auch in der Bibel als Nacht bezeichnet, diese ganze Nacht lang ist er im Himmel und die Seinen sind hier und leiden mehr oder weniger Not von den Wellen. Und es hat immer irgendwo auf der Welt auch Verfolgung gegeben, dass die Seinen verfolgt wurden. Nicht immer überall zur gleichen Zeit, aber immer irgendwo, ja, bis heute. Und der Herr sieht das und doch lässt er es noch zu, ja, und wartet sozusagen noch, bis er am Ende wiederkommen wird, am Ende der Nacht sozusagen. Und dann wird er ja wiederkommen und zu dem Überrest aus den Juden da kommen und dann sein Reich aufrichten. Dann werden sie ihn erkennen als Gottes Sohn, als den Messias endlich wirklich erkennen und er wird sein Reich aufrichten. Wie sie hier anschließend auf das Land kommen, in Genezareth da, und Heil verbreiten und Heilung bringen. Und darin eingebettet ist die Geschichte von Petrus. Und da könnten wir jetzt an die Gemeinde denken, denn Petrus ist dazu berufen, sozusagen hinauszugehen, dem Herrn entgegen. Und auch wir als Gemeinde, das griechische Wort heißt der Herausgerufene, sind ja auch Herausgerufene, deren Berufung es ist, dem Herrn entgegenzugehen. Das ganze Leben lang. Jeden Tag ist das eigentlich unsere Berufung, dem Herrn entgegen. Auch wie die Jungfrauen dem Bräutigam entgegengehen mit ihren Lampen. So ist das unsere Berufung. Und es gibt Gipfel darin, dass, wenn der Herr tatsächlich kommt, bald, dass die Seinen dann tatsächlich ihm entgegengerückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, um dann mit ihm wiederzukommen. So könnte man hier auch ein prophetisches Bild sehen in dieser Begebenheit. Aber wie gesagt, auch hier gilt, die wichtigsten Aussagen sind die offensichtlichen. Ja. Und ich fasse die nochmal kurz zusammen jetzt zum Schluss, was die Jünger erlebt haben und was Petrus erlebt hat. Und was das uns unter anderem zu sagen hat. Also einmal, dass wir oft nicht wissen, warum eine Sache so lang anhält, wie sie anhält. Eine Not, eine Schwierigkeit, ein Sturm. Und doch dürfen wir wissen, A, dass der Herr alles sieht, dass ihm nichts entgeht. Und B, dass er eigentlich doch bei uns sein will und uns dafür die Augen öffnen will. Und er ist der Ich Bin, der wirklich alles in der Hand hat. Wir müssen insofern uns nicht fürchten. Zweitens können wir lernen anhand von Petrus, dass in uns auch der Wunsch wach werden darf, unsererseits, in einer Not, wenn sie da ist, näher zum Herrn gebracht zu werden, mitten im Sturm, auf den Wellen sozusagen, zu ihm zu kommen. Und wenn wir diesen Glauben haben, den Blick auf ihn richten und nicht nur auf die Probleme sehen, dann werden wir auch wunderbare Dinge dabei erleben, wie er uns hält in den Nöten. Ja. Und drittens können wir von Petrus dann auch wieder lernen, dass wir dann auch trotzdem bei allem abhängig bleiben vom Herrn. Wir dürfen gute Wünsche entwickeln und wollen trotzdem immer auch abhängig bleiben und auf seinen Wink warten und auf sein Wort hingehen. verzweifeln.